Ja, herzlich willkommen zurück in der zweiten Stunde des Lokalmagazins. Wir haben jetzt zwei Gäste bei uns im Studio, und zwar sind es Irene Jung und Thilo Brung, die Organisatorinnen von den Frauenfilmtagen aus Tübingen. Und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Ich selbst bin auch jetzt erst in der zweiten Stunde dazu gestoßen. Und ja, ich denke, wir werden eine interessante Stunde vor uns haben, in der wir uns hauptsächlich mit den Frauenfilmtagen beschäftigen. Und als allererstes würde mich interessieren, die Filmtage in dieser Form gibt es ja noch nicht so lange hier in Tübingen. Und wie ist denn die Geschichte dieser Filmtage? Wenn es die erst seit 4 Jahren gibt, wie ich gesagt habe, denkt man, ist so kurz, aber ist ja gar nicht kurz. Sie gibt es ja eigentlich schon sehr, sehr lange. Irene, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Mhm.
Ja, erstmal vielen Dank, dass wir wieder mal eingeladen wurden. Das machen wir auch schon seit vielen, vielen Jahren. Freuen uns immer, hierher zu kommen. Ja, die Frauenfilmtage sind 2020 entstanden, und zwar als kleiner Nachfolger von dem Filmfest Frauenwelten, was ich ja auch seit 2001 dann organisiert hatte. Und das dann nach Berlin abgewandert ist, wo die Geschäftsstelle von Terre des Femmes ist. Und ja, jetzt zum vierten Mal wird es jetzt organisiert. Das freut uns sehr, weil wir gar nicht so sicher waren, wie gut wir das als ehrenamtliche Gruppe jetzt auch alles auf die Reihe bekommen. Dass wir also jetzt in Verbindung mit den Frauenwelten uns organisieren, das ist praktisch eine alte Strategie gewesen vom Filmfest Frauenwelten, also wo kleine Filmveranstaltungen in anderen Städten mit den dortigen Städtegruppen von Terre des Femmes unterstützt wurden. Das heißt, früher habe ich das gemacht mit Gruppen in 7 Städten, und heute sind wir es, die also vom Filmfest in Berlin Inputs bekommen, Kontakte und Materialien. Und so ist es uns viel leichter, so ein arbeitsintensives Event zu organisieren, denn wir sind jetzt fast nur ehrenamtlich organisiert, und das ist dann schon also ein dicker Brocken Arbeit. Und natürlich ist es jetzt kleiner geworden. Wir sind jetzt eben nur 4 Tage mit 8 Filmen. Früher hatten wir 33 Filme. Und wir zeigen eben jetzt von Donnerstag bis Sonntag, wie immer im Vorfeld zum Internationalen Frauentag am 8. März, Filme. Und klar, dass wir als Terre des Femmes Frauenrechtsorganisation diesem Tag sehr verbunden sind. Das Filmfest Frauenwelten war ja immer zum November. Das ist eigentlich der ganz zentrale Tag, Gedenktag gegen Gewalt an Frauen, zu dem eben Terre des Femmes dann immer große Aktionen hatte, eben auch diese großen Fahnenaktionen, die ja auch hier in Tübingen angekommen war und also immer die Fahne gehisst wurde vor dem Rathaus. Ja, und jetzt sind wir eben im März gelandet, weil wir eben immer kurz nach dem, also die finden jetzt Oktober, November statt in Berlin. Da sind wir auch hingefahren, Thilo und ich. Wir gucken uns Filme an, treffen Gäste, laden auch welche manchmal gleich ein. Und jetzt davon profitieren wir. Wir bringen dann eben, jetzt im Moment sind es alle Filme der Frauenfilmtage sind vom Filmfest Frauenwelten. Und die andere Sache, die auch anders geworden ist, ja, sind eben jetzt diese 4 Tage. Davon werden wir jetzt 2 im Kinomuseum und 2 im DAI veranstalten. Es war uns eben anfangs finanziell nicht so leicht möglich, wirklich alle Veranstaltungen im Kino zu machen. Klar, Kino ist wunderbar, große Leinwand und bequeme Sitze. Aber ich meine, der DAI hat auch eine tolle Atmosphäre, ist auch billiger, dort in die Vorführung zu gehen. Also wir sind mit der Mischung eigentlich auch ganz zufrieden. Ja. Und dann sind wir natürlich jetzt auch ganz froh, dass wir jetzt ohne Corona-Beschränkungen machen können, eigentlich erstmalig seit 2020. Hm. Wir haben ja 2020... 3 Tage, bevor alles zugemacht wurde, haben wir gerade noch stattgefunden.
Ja.
Und dann haben wir 2022 haben wir dann Corona-Beschränkungen gehabt und jetzt zum ersten Mal ohne. Also natürlich toll. Und das erste Mal hatten wir einen unglaublichen Zulauf an Publikum.
Ja.
Also so im Schnitt pro Vorstellung war besser als bei jeglichem anderen Filmfest Frauenwelten. Und klar, das ist dann runtergegangen bei der Pandemie, Aber letztes Jahr war schon erheblich mehr wieder als im Jahr davor. Und wir hoffen wirklich, dass wir diesmal doch noch weiter, also noch mehr Menschen erreichen, noch mehr Zuschauer erreichen. Genau.
Ja, also ich muss sagen, letztes Jahr habe ich es auch geschafft, wirklich mal also in ganz viele Filme zu gehen. Die Jahre davor war ich dann immer mal, also 1, 2 oder so, oder war auch zum Teil leider gar nicht da in der Zeit. Und ich muss sagen, diese Atmosphäre im DAI, die ist schon auch ganz, ganz speziell. Also es ist klein, aber fein. Also muss man sagen. Ja, im großen Kino ist es schon auch toll. Klar, also jeder Film im großen Kino ist was anderes als auf einer kleineren Leinwand, aber das ist schon mal eine ganz spezielle Erfahrung und vor allen Dingen, wenn es Filme sind, die eben auch aus den USA kommen oder eben aus Amerika, finde ich, ist da dann auch nochmal ein ganz anderer Bezug dazu da. Mhm. Da habt ihr ja auch dieses Jahr wieder einiges an Filmen, die eben aus aller Welt natürlich kommen, aber eben auch aus den USA. Mhm. Genau.
Und also wir haben fast immer einen Film, zumindest aus den USA. Ja, es gibt natürlich auch wirklich viele, die zu unseren spezifischen Themen passen. Also ich meine, bei unseren Themen im Programm, also die unser Programm studiert haben, denen wird aufgefallen sein, dass fast alle unsere Filme sich dieses Jahr ganz eng um die Kernthemen von Terre des Femmes ranken, nämlich gravierende Gewaltformen gegen Frauen weltweit. Und aber auch um unglaubliche und bewundernswerte Aktivistinnen gegen diese Gewalt. Und die können halt auch immer wieder Hoffnung inspirieren. Das ist natürlich ganz wichtig bei so wirklich schweren Themen, die wir behandeln. Und wir haben genau diese Filme ausgewählt, weil wir die Frauenrechte auf der Welt in vielen Bezügen im Rückschritt sehen und deswegen den Fokus auch drauf legen wollen. Hast du schon angesprochen, USA. Also sehr, sehr schockierend für uns alle, für Frauenrechtsaktivistinnen. Nach 50 Jahren wurde eben das Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch in USA gekippt. Das ist ein Skandal wirklich, also man würde es nicht denken. Aber das ist eben Teil von diesem Rückschritt und natürlich bei den Frauen im Iran, in Afghanistan. Oder auch weiterhin halt mit dem fehlenden staatlichen Schutz für Frauen, die in Deutschland in die Prostitution geschleust wurden. Oder auch in Fragestellung von Schutzräumen für Frauen durch Self-ID-Gesetze in verschiedenen Ländern. Die Frühehen, weiterhin ein Thema, wo Mädchen global dem zum Opfer fallen. Und auch bei Genitalbeschneidung, wir sagen Verstümmelung und Beschneidung, muss man sagen. Beschneidung wählen wir lieber, wenn auch eine konkrete Person dabei ist, die betroffen ist. Dann finden wir schon eine passendere Bezeichnung. Naja, und da gibt es also furchtbar viel noch zu tun. Und das bringt uns dann natürlich gleich zum Thema vom Eröffnungsfilm und unserem ersten Gast, von dem der Thilo auch mehr erzählen könnte.
Ja, wir haben, unser erster Gast ist Sarah Aduse und der erste Film, den wir haben, das ist Do You Remember Me? Ein Film, der sich natürlich mit, wie fast alle unsere Dokumentarfilme, wir haben ja dieses Jahr einen sehr starken Fokus auf Dokumentarfilme, nur einen Spielfilm dabei, mit dem Thema eben der gerade schon angesprochenen weiblichen Beschneidung der Geschlechtsteile befasst. Der Film aber an sich ist ein sehr schöner und auch hoffnungstragender Film, denn die Protagonistin Sarah Aduse, die wir als Gast eben auch da haben, sie ist ist geboren in Äthiopien, aufgewachsen, Großteil ihres Lebens in der Schweiz, also ist Schweizerin, hat sich eben immer wieder mit diesem Thema, mit ihrem eigenen Körper auseinandersetzen müssen und das Interessante ist halt dieser lange Prozess der Heilung, die sie durchlaufen hat und auch noch immer durchläuft, ist zunächst einmal einer, der sich mit der Reparatur des Körpers beschäftigt, was eben mit moderner Chirurgie möglich ist, aber eben den Aspekt der Psyche natürlich nicht beinhaltet. Und das ist genau das Kernthema des Films eben, dass sie sich eben, um irgendwie mehr, näher nochmal an sich selbst, was bestimmt ihr Leben nach dieser Verletzung in der Kindheit, sich damit auseinandersetzt, wie kann sie damit umgehen, wie kann sie da wirklich nochmal einen psychischen Heilungsprozess starten, und sie fährt dann eben zurück nach Äthiopien, um tatsächlich die Beschneiderin zu konfrontieren, die sie damals beschnitten hat. Mhm. Und damit auch ihre Familie, die das zugelassen oder sogar ja, gepusht hat, in dem Fall ihre Großmutter, dass sie eben diese Beschneidung, naja, also gegen ihren Willen, als Kind weiß das natürlich nicht besser. Es ist ein gesellschaftliches, noch ein gesellschaftlicher Fakt, dass das in Äthiopien oder auch in anderen Ländern eben dazugehört, damit man als Frau anerkannt wird in der Gesellschaft. Und natürlich wird das dann in den gesellschaftlichen Schichten so durchgetragen, dass das gemacht werden muss. Und sie fährt da eben runter, konfrontiert die, und das ist wirklich wahnsinnig spannend zu beobachten, und versucht dann eben aufgrund dieser Erfahrungen ja den Kampf gegen diese, gegen dieses ja immer noch eigentlich illegale Vorgehen gegen junge Mädchen in der Gesellschaft anzugehen. Und das ist, ja, da freuen wir uns sehr, dass sie auch als Gast da ist, dass sie sehr, sehr offen darüber redet, über die verschiedenen Aspekte, auch ihren eigenen Umgängen mit dem Thema. Ja.
Und es ist ja die Figur auf unserem Plakat. Diese ja. vor Freude schreiende ja. junge Frau, das ist ausgerechnet die Sarah, ja. Das ist also, das Foto haben wir gesehen und gesagt, boah, das ist es, dieses Foto. Und ich muss auch sagen, also den Film finde ich auch ganz toll und wichtig, weil ich viele Jahre lang habe ich immer damit gehadert. Wir haben ja viele Filme bei FGM, also Female Genital Mutilation, gezeigt. Und ich habe immer vermisst die Auseinandersetzung damit, was das jetzt für ein Kind, für eine Person heißt, wenn ausgerechnet die Menschen, denen sie am meisten vertrauen, also die Mutter, die Großmutter, wenn ausgerechnet sie zu so einer Folter führen, dass da eigentlich das gesamte Urvertrauen in die Welt kaputt geht. Und auch die Beziehung zu den in ihren nächsten Menschen also ganz ambivalent wahrscheinlich wird. Nur dass so tabuisiert wird, wird darüber nie gesprochen. Und auch für die Sarah war das ein irrer Weg, bis sie letztlich dann mit der Mutter gesprochen hat, nachdem sie in Äthiopien war, nachdem sie schon mit der Beschneiderin und der Großmutter geredet hatte, dass sie gewagt hat, mit der Mutter zu sprechen, das Tabu gebrochen hat. Und dann auch rausfand, sie hat da Dinge unterstellt. Das war einfach dadurch, dass man nicht gesprochen hat. Und da war ich jetzt so glücklich. Also wir hatten einen Film auch, wo das auch schon passiert ist, wo eine Frau sich mit der Rekonstruktions-OP beschäftigt und dann auch mit ihrer Mutter spricht. Ganz berührendes Gespräch. Die beiden sortieren da Erbsen und dann wird eben darüber geredet. Und das hat sie, aber sie macht es so ganz, hat ein großes Bewusstsein drüber. Sie ist halt auch durch viele verschiedene Therapieformen auch gegangen und hat irgendwie rausgekriegt, boah, das muss man angehen. Aber sie hat halt Jahr oder Jahrzehnte lang eine furchtbar schlechte Beziehung zu ihrer Mutter gehabt. Hm. Und ja, und so konnte sie dann auch am Schluss einen Erfolg mal da verbuchen, weil ein junges Mädchen, sie ist ja dann in diese Schulen gegangen, und ein junges, nee, die Mutter eines Mädchens ist dann zu ihr gekommen später und gesagt, ja, also ist ja jetzt auch überzeugt worden davon, dass das eigentlich nicht geht, weil ihre Tochter erzählt, wie furchtbar schlecht und schlimm diese Beziehung zu meiner Mutter jetzt geworden wäre durch diese. Und das wollte sie überhaupt nicht haben, deswegen sei sie jetzt auch dagegen. Also ja, ganz tolle Momente werden da eingefallen. Aber da bin ich sehr glücklich drüber, dass wir so einen Film gefunden haben, wo jemand genau den Aspekt angeht, den wir verheerend finden für Vertrauen, für Liebesfähigkeit, für Vertrauen nicht nur zur Mutter, zu den Partnern später, zu allen eigentlich. Ja.
Wir sind sehr froh in der Wüstenwelle, dass wir dann am Freitag im Lokalmagazin sie auch bei uns hier zu Gast haben werden, zusammen mit der Regisseurin von Vivas.
Mhm. Angelica,
ja,
Cruz Aguilar.
Genau.
Wir haben auch gerade tatsächlich schon eine Rezension zu dem Film laufen lassen.
Als super.
Beitrag. Das heißt, unsere ZuhörerInnen, falls sie schon davor zugehört haben, haben schon so ein paar O-Töne aus dem Film mitbekommen. Mhm. Als Teaser. Vielleicht könnt ihr uns noch von den anderen Filmen ein bisschen was erzählen, was da für Schwerpunkte gibt, welche Gäste vielleicht auch da sind.
Ich würde auch vorschlagen, vielleicht mal eine kleine Pause zu machen mit einem Song, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. danach können wir haben ja noch viel Zeit, können wir dann auch genau über die anderen Filme reden. Und ja, im Vorfeld habe ich euch gebeten, ein bisschen Musik mitzubringen, und jetzt läuft mal was von dir, Irene. Mhm. Eso soy yo. Genau, willst du da was zu sagen oder einfach abspielen?
Ach, das ist ein ganz frecher Song aus Kuba von einer kubanischen Frau, die sich mit auseinandersetzt, wie sie eigentlich alles zu Hause macht. Und der Typ, der hat aber die Schlüssel zum Wagen und er lässt sie nicht irgendwie ausgehen. Und irgendwann hat sie die Nase voll und sagt, so, jetzt werden wir uns umdrehen. Du bleibst zu Hause und du wäschst und passt auf die Kinder auf. Und ich lasse mein Haar frei und gehe auf die Straße und ich gehe jetzt zur nächsten Disco und da werde ich abfeiern.
Okay, na dann, hören wir mal rein. So, da sind wir wieder. Und jetzt haben wir ja über den Eröffnungsfilm schon viel geredet. Und ihr habt natürlich auch noch ganz viele andere tolle Filme dieses Jahr im Programm. Und ja, erzählt doch mal, was gibt's sonst noch?
Soll ich wie was? Gerne. Mhm. Ja, also am Freitag haben wir dann wieder einen besonderen Gast, und nämlich zum Film Vivas. Das ist die mexikanische Regisseurin und auch Aktivistin gegen Feminizide, Angélica Cruz Aguilar. Und für uns ein besonderer Film, denn seit 2004 begannen wir beim Filmfest Frauenwelten, die Frauenmorde in Mexiko in Fokus zu nehmen. Damals mit einer großen Rundreise mit Film und einer Aktivistin aus Ciudad Juárez durch Deutschland, Österreich und zum Europaparlament. Und da konnten wir zwar Zeugen werden, wie eine weitreichende Resolution gegen die Frauenmorde angenommen wurde, aber danach waren wir doch immer wieder geschockt, dass das Phänomen in den folgenden Jahren in keiner Weise aufhörte. Und dann waren wir umso mehr erfreut, zu entdecken und fasziniert, dass wir den Film Vivas neue Bündnispartner für die Familienangehörigen entdeckten. Denn das war also in vielen Jahren ganz schlimm, dass sie halt wirklich ganz allein gelassen waren. Und dass sie eben jetzt Bündnispartner haben, die Ermordung, also von diesen Familienangehörigen, die Ermordung von ihren Töchtern betrauerten. Und diese neuen Bündnispartner sind eine junge, neue, militante, feministische Welle, die ihnen da zur Seite springt und vehement ein Ende der Straflosigkeit fordert, die ja seit 30 Jahren besteht. Und diese Welle zieht sich auch durch den südamerikanischen Kontinent und hat zum Beispiel in Argentinien zur Aufhebung des Abtreibungsverbots geführt nach langen, langen, langen Kämpfen. Und die Entwicklung gibt dem Film, der sich am schweren Thema widmet, auch einen großen Schub an Hoffnung. Und Angélica ist Journalistin, Fotografin und Cutterin, lebt zwischen Stuttgart, Mexiko und Berlin und hat Medienwissenschaften an der Uni Tübingen studiert. Der Film ist ja ihre Abschlussarbeit und deswegen ist auch das Zentrum für Medienkompetenz der Uni Tübingen Kooperationspartner für diese Vorführung. Angélica leitet auch eine spanischsprachige Radiosendung, Radio Hispanohablante, im Freien Radio für Stuttgart. Also da bekommt er dann am Freitag eine Kollegin zu Besuch. Und sie arbeitet auch als Korrespondentin für verschiedene journalistische Plattformen in Lateinamerika.
Ja und wir hatten den Eröffnungsfilm. Jetzt haben wir einen Film, der läuft am Freitag. Und Donnerstag sind ja auch zwei Filme, glaube ich. Der erste Film ist über Alice Schwarzer.
Genau. Also da zeigen wir einen Film, der ist ein bisschen eine thematische Klammer um alle Filme und deswegen ist er da ganz gut am Anfang platziert, weil er die Kämpfe der Frauenbewegung der letzten 100 Jahre eigentlich aufgreift und zeigt, wie sehr die gleichen Themen großteils weiterhin akut sind fürs heutige Engagement für Frauenrechte, als zum Beispiel der Schwangerschaftsabbruch, der heute immer noch kriminalisiert ist in Deutschland. Dann der gewaltsame Frauenhandel in der Prostitution. Und die Person, die uns das ins Gedächtnis ruft, ist eben Alice Schwarzer. Deswegen, das ist auch der Titel des Films. Sie ist ja Gründerin der militant-feministischen Zeitschrift Emma. Wurde berühmt mit der Aktion Ich habe abgetrieben im Magazin Der Stern. Ich weiß nicht, ob die junge Generation, ob das denen noch so präsent ist. Jetzt heute muss man das schon wieder anfangen, in anderen Ländern zu machen. Und sie hat eben auch ein Archiv zu den verschiedenen Wellen der Frauenbewegung geschaffen. Dabei zeigt der Film aber auch viele persönliche faszinierende Aspekte von ihrem Lebensweg. Sie ist ja in einem Haushalt aufgewachsen, wo die Geschlechterrollen vertauscht erschienen. Sie wurde von klein auf als Kind einer alleinerziehenden Mutter vom Großvater versorgt. Also ganz früh auch mit der Flasche und alles. Und die Großmutter war eher die politisch Aktive. Auch wird zum Beispiel Alices algerische Familie eingeführt mit Einblicken in diese Epoche der frauenfeindlichen Schreckensherrschaft der Islamisten. Und immer wieder frappiert die Alice mit ihrer provokanten, neugierigen Art und die ganz frei von Berührungsängsten ist. Und das gibt dem Film schon auch eine große Frische. Und der Film hat also auch einen Preis gewonnen bei den großen Diagonale-Preis in Graz.
Ich glaube, das Faszinierende an dem Film ist auch so ein bisschen, also Alice Schwarzer ist ja schillernd und nicht unumstritten, aber der Film gibt halt Einblicke in diese, also gerade jetzt auch für mich, sagen wir mal, als einer jüngeren Generation angehörend, wenn man dann Alice Schwarzer in den 70er Jahren in diesen Talkshows sitzen sieht und die Tonart und die Art und Weise, wie da noch gesprochen wurde, das ist halt einfach, das kann man sich nicht mehr vorstellen.
Also als Zeitdokument
dann auch. Ja, genau, das ist der Wahnsinn. Ja, also das ist wirklich, da fällt man vom Stuhl einfach heutzutage und denkt, ah ja, okay, wir haben doch ein bisschen Fortschritt geschafft in unserer Gesellschaft.
Das ist vielleicht manchmal auch ganz gut, ja, weil man sie, wie gesagt, wie du gesagt hast, sie ist nicht unumstritten, aber da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, denke ich, das sprengt den Rahmen hier. Aber es ist immer spannend, finde ich auch, wenn man nochmal so zurückblickt. Also wenn man ja oft unzufrieden ist mit der Situation und denkt, ja, es ist so viel noch zu tun und in vielen Bereichen auch das Gefühl hat, dass es hier wieder zurückentwickelt, finde ich, auch im feministischen Bereich, weil es da viele schreckliche Strömungen inzwischen ja gibt, antifeministische. Aber es geht auch noch schlimmer. Ja, und vor allen Dingen auch in anderen Ländern. Und da habt ihr ja auch noch andere Filme, die Themen behandeln, wie... Ja, ihr habt es schon angesprochen, Schwangerschaftsabbruch, da gibt es den Spielfilm, Call Jane. Vielleicht könnt ihr da kurz was zu erzählen auch noch.
Okay, also
Call Jane. Ich sage einfach mal ein bisschen, also Call Jane, unser einziger Spielfilm und auch der, sagen wir, am Starbesetzten, so, das ist mit Elizabeth Banks und Sigourney Weaver. Ist wirklich ein faszinierender Film, der sich eben auch mit eigentlich einer der großen Errungenschaften der USA eben auseinandersetzt, beziehungsweise der Vorzeit dazu. Call Jane ist der Name eben einer Untergrundbewegung von Frauen, die sich in den 60er Jahren geschaffen hat, um Frauen gefahrlos Abtreibungen oder beziehungsweise Schwangerschaftsabbrüche zu ermöglichen. Und aus dieser subversiven Bewegung ist schlussendlich eigentlich auch die Bewegung entstanden, die dann dieses Wade vs. Roe Urteil des Supreme Courts eben ermöglicht hat, dass bis letztes Jahr eben Schwangerschaftsabbrüche legal waren. Und das ist wirklich auch ist ein Spielfilm natürlich, aber trotzdem eigentlich auch irgendwie ein Zeitdokument, das irgendwie zeigt, wie stark und wichtig da der Kampf in den USA war, wie diese Vernetzung der Frauen eben dazu geführt hat, dass am Ende das Recht für alle irgendwie ein Stückchen verbessert und angeglichen worden ist. So. Und da haben wir auch einen Gast, den Irene gerne vorstellen darf.
Ja, noch ein Ding zum Film. Also man steht da mit offenem Mund hin, wenn man da auch so Szenen sieht, wie du jetzt gerade bei Alice Schwarzer gesagt hast. Also die Szene, wo eine Frau, deren Leben in Gefahr ist, da wird dann darüber diskutiert, ob es da eine Ausnahme gemacht werden kann, weil ihr Leben in Gefahr ist, und ist eine reine Männerrunde. Das sind dann die sogenannten Experten. Und die sagen da nein. Und das Schreckliche ist, jetzt gibt es eben schon verschiedene Staaten in den USA, wo genau das wieder passiert, wo es null Ausnahmen gibt oder wo also auch eine 10-jährige Schwangere, die vergewaltigt wurde, also auch nicht in dem Staat abtreiben darf. Oder weder bei Inzest noch bei Vergewaltigung irgendwelche Ausnahmen gemacht werden. Inzwischen sind es, glaube ich, schon fast die Hälfte der Staaten, die irgendeine Art von restriktiver Handhabung eingeführt haben. Ja, also schockierend, wenn man es wirklich anguckt. Und die Expertin Gabriele Halder, die war schon ein paar Mal bei uns hier, immer wenn es um das Thema Schwangerschaftsabbruch geht.
Letztes Jahr war sie auch da, glaube ich.
Ja, genau. Da hatten wir einen Dokumentarfilm zu dieser Extremgesetzgebung in El Salvador. Und immer wieder hat die Gabi auch, ich nenne sie Gabi, sie ist nämlich lange, lange Freundin auch von mir, hier aus der Gegend, wenn sie dann erzählt, wie eben auch Deutschland, wo man denkt, ja, sowas gibt es ja nicht wie in Salvador. Aber wie ist hier also auch, sie sagt immer, das ist auch Entwicklungsland, weil viele, viele Garantien für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch sind hier auch abgebaut worden, sind hier zurückgebaut worden. Und ja, sie ist also Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, aber sie ist eben eine sehr aktive Aktivistin fürs Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Sie hat schon beim Studium angefangen, Beratung in Frauenzentren anzubieten und war die erste Gynäkologin, die bei Pro Familia in Berlin arbeitete. Sie ist aber auch deutsches Boardmitglied bei der Internationalen Vereinigung für Schwangerschaftsabbruch und Kontrazeption, FIAPAC. Da hatten wir auch schon mal eine Gesprächsrunde mit mehreren Mitgliedern. Und sie ist auch Gründungsmitglied des Familienplanungszentrums Berlin Balance. Dort ist sie auch weiterhin Vorstandsmitglied. Und das Zentrum bietet medizinische Betreuung und Beratung bei Familienplanung, Sexualität und Frauengesundheit an. Und das Schöne ist jetzt, wo wir eben die Situation in den USA haben, so eine schreckliche und drängende Situation, wo es also schon, wo man schon wieder anfängt, Schiffe an die Küsten von USA zu bringen, wie wir es schon mal früher gezeigt haben, Schiffe, wo Schwangerschaftsabbrüche gemacht werden können. Wir haben es gezeigt zu Ländern in Lateinamerika, die überhaupt keine Möglichkeit irgendwie des Zugangs hatten. Jetzt muss man das wieder in den USA machen. Und was eben dann auch wieder Hoffnung gibt bei dem Thema, sie wird eben erzählen, wie erfindungsreich auch heute die Frauen in den USA sind, nämlich gerade so wie die in den 50er Jahren, die ja sehr erfindungsreich waren und trotz der drastischen Einschränkung halt Frauen ermöglichen, weiterhin einen Schwangerschaftsabbruch da Zugang zu bekommen. Und ja, da freuen wir uns auch wieder, dass sie uns wieder begleitet.
Ja, jetzt haben wir ziemlich viel über diesen einen Themenbereich gesprochen, aber ihr habt ja auch ganz andere Themen mit in diesem Jahr dabei. Und einen Film, der sicherlich auch sehr interessant ist und wo ihr auch die Protagonistin, eine der Protagonistinnen einladen konntet, ist ja I Still Sing. Vielleicht könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen. Da haben wir dann nämlich auch einen Song dabei, den können wir danach dann abspielen.
Ja, sehr gerne. Also And Still I Sing ist der Titel handelt von zwei jungen Afghaninnen, also da sind wir dann auch gleich natürlich im schwierigen Kontext von Afghanistan, die noch vor der Machtübernahme der Taliban, also spielt der Film entsprechend, bei Afghan Star, also dem Äquivalent zu Deutschland sucht den Superstar, würde ich sagen, oder Voice of Germany oder irgendwie sowas in die Richtung, mitmachen. Und das ist eh schon, ja, ist auch schon auch in der Zeit, bevor die Taliban die Macht übernehmen, umstritten.
Und gefährlich.
Und gefährlich, absolut, ja.
Also musste mit Militärschutz stattfinden.
Weil die Taliban Singen und Tanzen für Frauen halt einfach verbieten. Und dann natürlich da irgendwie der islamische Fundamentalismus dann auch natürlich in der Bevölkerung vorhanden ist. Aber trotzdem, sie sind zwei sehr mutige Freundinnen, die auch tatsächlich neben dem Singen Boxen als Leidenschaft haben, also daher der Kampfgeist vielleicht auch ein bisschen, die dann das gemeinsam durchziehen, sich anmelden, in die Auswahl kommen und tatsächlich Sarah, also nicht Sadika, die jetzt bei uns ist, hat diesen Afghanistan gewonnen.
Zum ersten Mal eine Frau.
Zum ersten Mal eine Frau. Ich glaube auch überhaupt so weit, überhaupt ansatzweise in die Richtung eines Finales geblickt und dann tatsächlich gewonnen. Und das war natürlich auch eine Sensation in Afghanistan. Und ja, auch natürlich nicht unumstritten, weil dann wieder die Stimmen der Extremisten auch wieder laut geworden sind. Aber es ist wahnsinnig schön zu beobachten, natürlich mit einem weinenden Auge auch zu sehen, aha, es gab eigentlich diese Zivilgesellschaft, es gab den Ansatz, dass da Frauen sich ihren Platz irgendwie erkämpft haben. Und das Bittere dann am Ende dieses Films natürlich, dass da die Zivilgesellschaft zusammengebrochen ist, die Taliban übernommen sind und die beiden Protagonistinnen eben fliehen mussten. Sarah, die Gewinnerin, zu ihrer Familie nach Pakistan und Sadika eben nach Deutschland. Was für uns jetzt ein Glück ist, dass sie jetzt hier ist, lebt in der Nähe von München und kommt dann eben zum Film und spricht über ihre Erlebnisse in Afghanistan. Also sehr bewegend, sehr spannend und auch immer so ein bisschen ein vergessenes Thema schon wieder, weil wieder das nächste große Ding ansteht und Afghanistan halt ja, wie man jetzt immer wieder mitbekommt, immer weiter jegliche Form von Frauenrechten natürlich mit Füßen tritt. Also jetzt zuletzt dem Verbot, dass Frauen an die Universität gehen dürfen. Also leider immer der Aspekt mit drin, aber trotzdem ein sehr schöner Film, der eben auch Mut macht, dass wenn solche Terrorregime überwunden werden können, dass da die Zivilgesellschaft wieder den Frauen es ermöglicht, oder die Frauen sich das zurückerobern, muss man ja sagen, definitiv so.
Ja. Ja, und noch eine weitere Person wird ja beleuchtet, die Sariana Sayed, sie ist auch als Kind schon aus Afghanistan mit den Eltern geflohen vor dem Krieg und ist dann irgendwann zum richtigen Popstar geworden, also sehr bekannt, macht auch Riesenkonzerte in der ganzen Welt. Und die gingen wieder als die Taliban dann weg waren, gingen sie nach Afghanistan zurück und hat dort eben auch versucht, die Kultur, die Frauen vor allem zu fördern. Eben, sie ist dann eben auch in dieser Show, Jury?
Jurin,
ja. Jurin, ja. Und die Frau, wenn man die sieht, man denkt es nicht, die ist so eine knallharte Frauenrechtskämpferin und schon so lange zugange, dass sie schon 2014 oder 2013 hat sie schon eine Fatwa verpasst bekommen. Also sie wurde von 12 Religionsgelehrten, wurde gesagt, sie müsste umgebracht, sollte umgebracht werden. Und die musste natürlich, Personenschutz zum Teil oder sehr vorsichtig sein. Also und sie ist so ein bisschen die Beschützerin oder die sie fördern
Mentorin
will.
Mentorin auch, würde ich sagen.
Ja, so. Mentorin, ja. Genau. Sie ist ein bisschen die Mentorin für die beiden. Und auch sie wird halt gezeigt, wie sie dann am Schluss auch flieht. Also eine der letzten, die da rauskam.
Tatsächlich, also das ist vielleicht viel noch in Erinnerung, diese Bilder vom Flughafen in Afghanistan, in Kabul, wo eben die Menschen verzweifelt versuchen, in diese letzten Flugzeuge zu kommen. Und sie war tatsächlich, ist in eines dieser letzten Flugzeuge noch gekommen, weil einfach tatsächlich aus dem Grund, wenn sie das nicht geschafft hätte, wäre sie umgebracht worden.
Tot gewesen, ja.
Also so konkret die Gefahr und so lange war sie halt noch da. Und das war den Menschen nicht bewusst, wie schnell es eben passieren kann, dass die Taliban zurückkommen und alles einfach wieder ins Chaos stürzen. So.
Und die Sadiqa wird uns überraschen. Vor der Vorführung mit einem Lied, das sie singen wird. Da freuen wir uns natürlich ganz doll drauf und vielleicht können wir auch mal einen Geschmack drauf kriegen.
Ja, das war jetzt das Stichwort. Genau, jetzt schauen wir mal. Wir haben hier einen Song von ihr ausgesucht. Jora, Jora. Ja, wir haben zwischendurch uns natürlich weiter unterhalten und dabei ist uns aufgefallen, dass noch ein ganz wichtiger Punkt gar nicht erwähnt wurde, gerade zu dem Film.
Ja genau, dass sie eigentlich und ihre Freundin beide sind von den Hazara, also in Afghanistan, also eine Ethnie, die eben von der herrschenden Elite schon seit langem unterdrückt wurde und sie singt eben auch viele Lieder, selbst in Popformaten bringt sie eben Lieder aus ihrer Region, Volkslieder aus ihrer Region und diese aber auch modernisiert. Und die Hazara, ja, die haben wir schon immer gesehen, dass es also sehr selbstbewusste Frauen da gibt, dass die also liberaler sind als viele andere Bereiche der Gesellschaft und deswegen halt dann auch besonders unterdrückt worden.
Ja, ist also ein sehr spannender Film, kommt alle hin. Er läuft am
Samstag um 20.30 Uhr im DAI.
Genau, das können wir vielleicht auch zwischendurch gerade mal sagen. Also für alle, die sich fürs Programm interessieren, auf eurer Internetseite ist ja alles nachzulesen unter www.frauenfilmtage-tübingen.
Genau.
Und da könnt ihr auch lesen, welche Gäste dieses Jahr dabei sind. Und jetzt haben wir schon über viele Filme gesprochen, aber ich glaube, drei haben wir noch nicht erwähnt und irgendwie die Zeit rennt doch relativ schnell. Also deswegen würde ich gerne noch euch fragen, es gibt ja auch den Film The Deal, der nochmal eine ganz andere frauenrechtliche Problematik, feministische Problematik anspricht. Vielleicht könnt ihr dazu auch ein bisschen uns was erzählen.
Genau, also das Thema Prostitution und Frauenhandel ist auch nie irgendwie aus dem Fokus geraten, seit wir eben seit 2013 verstärkt. Also erstmal gab es damals auch eine Entscheidung bei Terre des Femmes, nämlich sich für das nordische Modell zu entscheiden, dass wir eben das dahin wollen. Nordisches Modell heißt eben Entkriminalisierung von Frauen in der Prostitution und Kriminalisierung von den Freiern, Ausstiegshilfen, Bewusstseinsprozess in der Bevölkerung. Wir hatten ja da auch Gelegenheit 2019 im großen Fokus, den wir gemacht haben, Ausstieg aus der Prostitution jetzt, hatten wir Gelegenheit, diesen schwedischen Kommissar zu hören, der zu uns kam, der das eben seit 20 Jahren in Schweden durchsetzt. Und er ist eben gut befreundet und Kollege von Helmut Spohr, also dem damaligen Kommissar aus Augsburg, der auch zusammen mit ihm war er auch im Europaparlament, hat dort also seine Expertise, sie haben beide ihre Expertisen gegeben. Spohr war auch im Bundestag und hat bei der Gesetzgebung seine Expertise abgegeben, die halt 30 Jahre im Bereich Menschenhandel, Frauenhandel, Prostitution, organisierte Kriminalität, der da wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt hat und halt auch wirklich alle Beteiligten ganz direkt kennt. Also er hat da ein neues Dokument, eine neue Schrift rausgegeben, das heißt der Neue Deutsche Weg für eine Neuordnung der Prostitutionsgesetzgebung. Und da hat er halt, erzählt er aus seiner Praxis, also es ist überhaupt keine theoretische Abhandlung, es ist keine Analyse, theoretische Analyse, sondern er spricht einfach aus diesen 30 Jahren Erfahrung, die er gesammelt hat und wo er eben mit allen direkten Kontakt hatte und gesprochen hat, also mit den Frauen in der Prostitution, mit den Aktivistinnen, die sie verteidigen und versuchen beim Ausstieg zu helfen, mit Zuhältern, Menschenhändlern, natürlich auch mit den ganzen Staatsanwälten, Richtern. Er hat ja auch recherchiert, er hat auch zum Beispiel für wichtige Prozesse wie der Paradise-Prozess in Stuttgart, wo ja dann der Bordellbesitzer verurteilt wurde, weil er eben tatsächlich durch organisierte Kriminalität die Frauen reinschleusen ließ in sein Bordell. Da hat er auch ermittelt und beigetragen. Also ein ganz erfahrener Mann, der jetzt in der Rente ist und deswegen umso mehr Zeit für seinen Aktivismus hat. Ja, und der, er hat eben auch immer dafür plädiert, dass diese neue Wege gesucht werden, weil halt Deutschland verschrien ist inzwischen unter allen anderen europäischen Ländern als das Bordell Europas und Drehscheibe für Menschenhandel und Zwangsprostitution. Zeichen dafür ist, dass also schon vor einigen Jahren hat ja das Europaparlament auch gesagt, also an alle europäischen Länder die Durchsage gemacht, sie sollten sich eigentlich alle in Richtung von dem nordischen Modell hin bewegen. Und die OSZE, die hat tatsächlich jetzt auch ganz direkt zu Deutschland reagiert. Also OSZE ist ja Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sind 57 Staaten aus Europa, Zentralasien und Nordamerika dabei. Und die haben gesagt, es existiert eine endlose Liste an Evidenz und Expertenmeinungen, welche die desaströsen Effekte der Legalisierung des Prostitutionssystems in Deutschland beweisen. Und es sei Zeit für die Abschaffung des Systems Prostitution in Deutschland. Also mit, das scheint allen klar zu sein, nur in Deutschland ist es noch nicht so durchgedrungen, diese Notwendigkeit. Und in diesem Film gibt es zwei Aspekte, die da ganz beeindruckend sind. Also zum einen mal dieses kriminelle Netzwerk, das von Nigeria über Italien nach Deutschland reicht und die Frauen aus Nigeria nach Deutschland reinschleust. Und dann eben die Bemühung von dieser italienischen Staatsanwältin und diesem Duisburger Ermittler, dem Kommissar, zeigen, jetzt dieses Netzwerk aufzudecken und es eigentlich hochzunehmen. Das ist der eine, die eine Seite, und wo natürlich Spohrer genau die gleichen Ermittlungen gemacht hat und da also auch viel dazu erklären kann. Und auf der anderen Seite ist eben diese Princess, also die eine der Hauptfiguren, eine Überlebende von diesem Frauenhandel, und die sucht eben andere Frauen vor diesem Schicksal zu retten. Das macht sie zum einen mal in den italienischen Straßen, wo sie Frauen aus den Fängen der Menschenhändler rettet, zusammen mit NGOs dort, mit lokalen NGOs. Aber sie hat auch ja, die Analyse gemacht. Sie will auch das Übel an der Wurzel beheben, nämlich mit einer NGO. Sie hat eine NGO gegründet, in Nigeria junge Frauen erstmal aufzuklären über das, was das bedeutet, diese angebliche Arbeitsvermittlung nach Europa, die Gefahren, aber auch ihnen in Nigeria eine eigene Existenz zu ermöglichen, was ich fabelhaft finde. Und sie ist also keine gelernte Sozialarbeiterin. Sie ist einfach aus der Praxis raus und hat da viel Intuition, intuitive Intelligenz. Hat sie das aufgebaut und das führt selbstverständlich dazu, dass sie ins Visier der organisierten Kriminalität gerät. Und natürlich ist in dem Film, wird auch ganz groß diese Frage gestellt, was ist unsere Verantwortung dabei? Das ist tatsächlich eine Menschenrechtsverletzung, eine ganz gravierende in unserem Land vor unserer Tür, die aber von ganz vielen Frauen als von ganz vielen Menschen als Normalität angesehen werden. Und es geht eben um diese Nachfrage. Ohne Nachfrage gibt es kein Angebot. Und dies ist ja ein Aspekt vom Markt, vom allumfassenden Markt. Und der kommt jetzt immer mehr in den Fokus von den Aktivistinnen und Aktivisten gegen den Frauenhandel in der Prostitution.
Und Helmut Sporer ist auch zu Gast.
Bitte?
Entschuldigung, ich habe
jetzt... Helmut Sporer, genau. Er ist zu Gast wird eben auch, kann auch sicher fragen zu den Ermittlungen, wie typisch das ist oder was er für Erfahrungen gemacht hat, bringen. Aber besonders, glaube ich, ist faszinierend, dass er halt Wege daraus aufzeichnen kann, was also er schon auch natürlich auch mit anderen Bündnispartnern auf den Weg gebracht hat. Er hat da einen Verein auch gegründet, der dazu helfen soll. Da er jetzt in Rente ist, hat er sehr, sehr viel Zeit, konnte auch diesen neuen deutschen Weg da beschreiben. Besonders ist natürlich auch noch eben, er ist jetzt schon zum dritten Mal bei uns. Also er war 2013 bei uns. Das war gerade an dem Schnittpunkt, als Thierry de Femme sich überlegt hat, also was heißt sich überlegt, es gab wirklich die Diskussion, was für eine Haltung wollen wir gegenüber der Prostitution haben. Jetzt nicht nur Zwangsprostitution, da ist jeder einig damit, alle sind einig damit, dass Zwangsprostitution furchtbar ist. Aber die Frage, was ist denn die normale, angeblich normale Prostitution? Und das war gerade in dem Zeitpunkt, wo es da also die Konfrontation innerhalb von Thierry de Femme gab. Was wollen wir denn eigentlich? Ist es ein Beruf wie der andere oder ist eine gravierende Verletzung der Menschenwürde von Frauen? Und er hatte auch seinen Input gebracht, wie auch die Sozialarbeiterin aus Stuttgart, die die war auch verschiedentlich auf unserem Filmfest und war auch eine der Expertinnen, die dann auch in Telefarm Stellung genommen hat. Und 2019, habe ich ja schon erwähnt, war er dann eben bei dem großen Fokus, Ausstieg aus der Prostitution, zusammen mit dem schwedischen Kollegen. Und das war also alles ganz, ganz bewegend und toll und spannend. Genau.
Ja, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Jetzt sind wir schon bei 11.51 Uhr in der zweiten Stunde des Lokalmagazins hier beim Freien Radio Wüste Welle, 96,6 MHz auf UKW und im Netz unter www.wueste-welle.de und haben heute zwei Gäste zu Gast, den Thilo Brunk und Irene Jung von Frauenfilmtagen aus Tübingen, die Hauptorganisatorinnen. Und haben noch zwei Filme, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und ich fände es eigentlich total spannend, die auch noch kurz wenigstens darüber zu reden. Und zwar ist es zum einen Be My Voice und der andere Film ist Children of the Mist. Genau, und vielleicht könnt ihr einfach diese zwei Filme auch nochmal kurz vorstellen, bitte.
Ich versuche es schneller zu machen. Be My Voice, da sind wir wieder auch bei einem super tagesaktuellen Thema. Es geht um Mahsud Ahmadinejad, die eine Aktivistin, eine Iranerin und Aktivistin ist für Frauenrechte im Iran. Und damit sind wir natürlich mitten im Thema in der aktuellen Zeit. Im Iran geht es natürlich gerade wirklich um alles und ja, um den fundamentalen Umsturz eigentlich. Und sie lebt im US-Exil, ist seit Jahren eben Aktivistin, Journalistin, sehr aktiv, hat ein riesengroßes Publikum, aus natürlich allen Exil-IranerInnen, die sich damit diesen verschiedenen Frauenrechtsthemen im Iran und eigentlich dem gesamten System beschäftigen, aber auch, soweit es möglich ist, natürlich im Iran selbst, wird dafür sehr stark angefeindet, es gab Entführungsversuche und Überfälle und sie musste jetzt
Mordversuche,
musste untertauchen. Während sie in den USA war, ihre Familie im Iran wird ständig bedroht, ein Teil musste sich lossagen, dass sie nicht von der Regierung da verhaftet wird. Also da sind wir mitten im Thema und genau diese Frau beobachten wir in diesem Film oder wir sind bei ihr dran, sie bei ihrer Arbeit, bei dem, was sie macht. Sie ist eine wahnsinnig beeindruckende Persönlichkeit, die diesen ja teilweise ja oft verzweifelten Kampf mit all den verschiedenen Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt, wie ihr geht es vielen IranerInnen in der Welt, dass sie halt noch Familie zu Hause im Iran hat, die eben dann bedroht werden, die eingeschüchtert werden und jetzt eben, spielt noch ein bisschen vor der aktuellen Situation, also der Film von 2020 und 2021, quasi auf dem Sprung oder auf dem Weg dahin zu diesem Jetzt ist Schlussmoment, der jetzt letzten Herbst gekommen ist. Und es ist faszinierend zu beobachten und auf sie geht unter anderem eben zurück dieses jetzt ja sehr ikonische Bild, dass sich die Frauen den Hijab runternehmen und sich die Haare abschneiden. Das war so ein Video-Movement, was sie ins Leben gerufen hat und versucht hat, über Social Media eben zu teilen und damit eben Aufmerksamkeit auf die Problemstellungen im Iran zu lenken.
Und deswegen wird sie natürlich auch extrem verfolgt von dem Regime, weil das ist natürlich das Entsetzlichste, was sie tun konnte.
Also sie greift damit die Grundpfeiler eben des iranischen Regimes an, muss man sagen. Und ja, also sehr spannend. Wir haben Expertinnen, beziehungsweise eine Expertin da, deren Namen wir nicht nennen werden, aus Schutzgründen einfach. Es wird wahrscheinlich sehr spannend, sehr bewegend, diesen Film zu sehen und auch die Hintergründe nochmal mit dem aktuellen Input zu hören. Da freue ich mich sehr drauf und hoffe, dass möglichst viele Menschen kommen. Also das läuft am Freitag im Kinomuseum. Um 18 Uhr. Und dann noch schnell zu unserem letzten Film, Children of the Mist. Nochmal ein ganz anderer Sprung. Also international unterwegs. Wir sind im Vietnam, auch der heutigen Zeit, im ländlichen Vietnam, wo ja eigentlich die jungen Mädchen darum kämpfen, eine Zukunft zu haben in gewisser Weise. Es geht um Frühehen, Frühverheiratung, das dort auf dem Land eben immer noch System hat. Und es geht um die junge Di, 12 Jahre alt am Anfang des Films des Dokumentarfilms und wie sie in diesem System eigentlich versucht, neben nicht verheiratet zu werden. Und es ist kein direkter Zwang, der sie in diese Richtung drängt, dass sie jetzt heiraten soll, aber es ist, ja, der Kontext ist wirklich für ein junges Mädchen, das versucht, irgendwie ihren eigenen Weg zu gehen, sehr schwierig. Man sieht es an ihrer Mutter, sie ist 35, glaube ich, und Großmutter, also das heißt, an welchen Punkten da die einschneidenden Erlebnisse sind, ist damit schon vorprogrammiert, gut zu sehen, mit 15 Jahren verheiratet,
Analphabetin,
die ersten Kinder und die eigene Tochter, also die ältere Schwester von die, mit 15 erneut verheiratet und schon Kinder. Also das ist wirklich, kann man sich hier gar nicht vorstellen.
Ich hatte nämlich Gelegenheit, den Film auch schon zu gucken vorab und habe auch eine Rezension dazu geschrieben und ich kenne auch Vietnam ein bisschen, da habe ich auch ein paar Jahre gelebt, aber 20 Jahre her, aber es ist immer noch so wie vor 20 Jahren dort in den Bergregionen und man muss vielleicht auch ergänzen, dass es eben um die Hmong geht, um eine Minorität, eine indigene Bevölkerungsgruppe. Und in Vietnam selbst ist es
verboten.
Ist es verboten und erst ab 18, wie bei uns auch eben, erlaubt zu heiraten. Aber es ist eine ganz spezielle Situation eben auch, diese Situation der indigenen Völker und wo das eben noch in den Traditionen tief verwurzelt ist und sehr, sehr zwiespältige Situation auch ist, weil die Mutter natürlich einerseits ja auch darunter gelitten hat und ich finde, man merkt es sehr gut in dem Film, wie sehr das hin und her geht. Also, dass sie einerseits ihre Tochter davor bewahren möchte.
Genau.
Andererseits aber auch das Gesicht nicht verlieren möchte und der Familie des Freundes sozusagen auch die Gelegenheit geben möchte, da irgendwie rauszukommen. Und sehr bewegende Bilder, kann ich auch nur sagen. Ja. Mhm. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich diesen Film auch anzugucken am Sonntagabend. Genau, ja. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier heute zum Ende kommen, also wir können ja noch eine Stunde weiterreden, aber es geht leider nicht. Also vielen Dank, herzlichen Dank, dass ihr beide heute Zeit gefunden habt, hier zu sein. Und alle an den Hörgeräten, jetzt nicht an den Hörgeräten, an den Radios, also kommt vorbei ins Museum, ins DAI, genau, und schaut euch die Filme an. Eine wirklich sehr, sehr empfehlenswerte Auswahl, auch in diesem Jahr wieder.